dass ihr einfach auch so einen Einblick bekommt, wie gewaltig Gottes Gnade ist. Ohne Gottes Gnade würden du und ich nicht existieren. Ohne Gottes Gnade gäbe es diese Welt nicht. Dieses Staubkorn, das da irgendwo in der Luft hängt, hast du das schon mal überlegt? Gestern beim Team haben wir geredet, die Erde bewegt sich mit 1600 km/h, dreht sie sich um die eigene Achse. Hast du schon mal gewusst, dass du so schnell unterwegs bist? Ohne seine Gnade könnten wir nicht existieren. Lass uns das anschauen im John Newton. Der John Newton ist am 24. Juli 1725 in London geboren worden. Er hat keine einfache Kindheit gehabt. Ein paar Tage vor seinem 7. Geburtstag ist seine Mutter gestorben. Er erzählt, dass er später erst erfahren hat, dass seine Mutter eine ganz gläubige Frau war, die einer Freikirche angehört hat und die wirklich für ihn mit Tränen gebetet hat und ihn immer wieder vor Gott gebracht hat. Er ist nur 2 Jahre in die Schule gegangen, dann hat ihn sein Vater, der ein Kapitän war, auf sein Schiff genommen, auf sein Handelsschiff und hat mit ihm Seereisen gemacht. Aber er konnte zu seinem Vater nicht wirklich ein Verhältnis aufbauen, sondern das war eher von Angst geprägt und erfüllt. 2 Jahre später, er ist dann eben auch sein Vater wollte ihn dann auf einer Insel eine Stelle verschaffen. Das wollte er nicht, er ist abgehauen und 2 Jahre später hat ihn eine Militärstreife aufgegriffen und hat ihn gezwungen, als Seemann auf dem Kriegsschiff HM Harwich dort einfach zu dienen. Sein Vater war recht bekannt und er hat dafür gesorgt, dass er dort Leutnant geworden ist und ein bisschen eine bessere Stellung bekommen hat. Aber es war ein ganz, ganz wilder Haufen auf diesem Schiff. Und der John Newton hat in kürzester Zeit all dieses Verkommene der Matrosen aufgesogen und übernommen, wie ein Schwamm all das Verdorbene, das da war. Und jegliches Empfinden seines Gewissens ist abgestorben. Er hat keine Gottesfurcht mehr gekannt und er hat sogar einen Spitznamen bekommen. Und der war Gotteslästerer. Also es war einer von der ganz, ganz rauen Sorte. Aber er hat ja noch einen Papa gehabt und er hat sich gedacht, der Papa kann ihm helfen, was Besseres zu bekommen, wie Leutnant zu sein. Und so ist er, hat er gemeutert, ist einfach abgehauen von diesem Schiff. Und das ist ja Meuterei, wenn du da einfach gehst. Er hat dann eben nicht seinen Vater getroffen und die Militärstreife hat ihn wieder aufgenommen, hat ihn gefangen genommen. Er war ein paar Jahre im Gefängnis, dann ist er degradiert worden zum normalen Matrosen und wieder auf dieses Schiff zurückgekommen, wo er vorher war, aber diesmal nicht als Leutnant, sondern als ganz normaler Matrose. Und die haben natürlich auch dementsprechend ihn behandelt und beleidigt und so weiter. Und eigentlich hat er sich überlegt, soll ich mich umbringen oder soll ich den Captain umbringen? Das war so seine Wahl, die er gehabt hat. Und er war dann ganz glücklich, als er versetzt worden ist auf ein anderes Schiff. Und das war ein Handelsschiff, das Sklaven aus Sierra Leone holen sollte. Und er ist dort mit diesem Schiff nach Sierra Leone. Als sie dort angekommen sind, hat aber keinen Lohn und nichts bekommen. Und jetzt ist ihm nichts anderes übrig geblieben, wie selber als Knecht, als Sklave in einem Haus von einer Afrikanerin dort zu sein und die Abfälle, die vom Essen übrig geblieben sind, zu nehmen. Er ist dann auch total krank geworden, also sehr schwer krank. Sein Vater hat es erfahren, hat ihn dann herausgeholt oder einen befreundeten Captain gefragt, der hat ihn dann herausgeholt aus dieser Situation und durch verschiedene Umstände ist dann so weit gekommen, dass er selber Sklaven, also Kapitän eines Sklavenschiffes geworden ist. Und er war einer der brutalsten Leute. Seine Mannschaft hat eigentlich gedacht, er ist mehr ein Tier, weil er diese Sklaven und diese auch die Mannschaft so furchtbar und so brutal behandelt hat. Es war also ein ganz, ganz schlimmer, böser, also wie man sich so vorstellt, oder? Wenn du dir so einen richtigen schlimmen Captain vorstellst, weißt du, hast du Meuterei auf der Bounty gesehen, Da ist er harmlos gegen den John Newton. Und eines Tages, es war im Jahr 1748, muss er ein Schiff überstellen von Neufundland, das ist dort Amerika, nach London, nach England hinüber, das dort einfach dringend repariert werden musste. Und in dieser Nacht auf hoher See ist ein so brutaler Sturm losgegangen, dass sie gedacht haben, sie saufen ab mit diesem Schiff. Die ganze Ladung, die sie gehabt haben, oder die Lebensmittel sind über Bord gespült worden. Das Wasser ist gestiegen im Schiff, sie konnten es gar nicht so schnell wieder rausschaufeln, wie das Wasser gestiegen ist. Und eigentlich hat der John Newton abgeschlossen. Er war ja ein erfahrener Seemann und hat gesagt, das können wir nicht überleben. Und in dieser aussichtslosen Situation schreit er zum Herrn: Herr, hab Erbarmen mit uns. Und 2 Sekunden später geht er mir durch den Kopf und sagt: Wie kann dieser Gott mit jemandem wie mir Erbarmen haben? Wie kann dieser Gott mit jemandem, der so abgrundtief schlecht ist, Erbarmen haben? Was für ein Erbarmen kann es denn für mich geben? Und das Schiff ist dann durch diese Nacht hindurch und trotz diesem Sturms nicht untergegangen. Sie hatten zum Glück nur leichte Ware an Bord und sie haben es überlebt. Sie konnten dann die Löcher mit Planken und mit Kleidungen im Schiff stopfen. Und dann waren sie 4 Wochen ohne Nahrung unterwegs oder so gut wie keine Nahrung, weil die ist ja über Bord gegangen, beziehungsweise was noch da war, das ist vom Salzwasser verdorben worden. Also so haben sie so gut wie nichts mehr zum Essen gehabt. Und diese Route geht ja auch durch den Winter, also an der Nordseite entlang, wo es kalt ist, wo es eisig ist. Und es war ein Wunder, dass sie das eigentlich überlebt haben. 4 Wochen nach diesem Seesturm haben sie die Küste erreicht. Und später hat der John Newton gesagt, dass dieser 10. Mai 1748 er als den Tag sieht, wo Gott ihm begegnet ist, wo Gott ihn bekehrt hat, wo er sich ganz diesem Willen Gottes ausgeliefert hat, wo er Gott um Hilfe angeschrien hat. Er war ein anderer Mensch geworden, weil er diese überwältigende Gnade erfahren hat. Er hat sich als wörtlich als dieser verlorene Sohn gesehen, der zum Vater, der den Vater verraten hat und der zu ihm zurückgekommen ist. Und sein Herz war voller Dankbarkeit. Er hat begonnen, Bibel zu lesen und zu studieren. Niemand gehabt, der ihm dabei hilft. Aber je mehr er da hinein sich vertieft hat, umso mehr sind ihm die Dinge groß geworden. Und aus dem heraus ist auch dieses Lied Amazing Grace entstanden. Aus einem Herzen heraus, das sich bewusst ist, was für ein verkommener, schlechter, verdorbener Mensch er war, und was für einen großen, unglaublichen Erretter er hat. Er hat dieses Lied dann überschrieben mit Rückschau im Glauben und Ausblick. Wer bin ich, Herr, dass du mich bis hierher gebracht hast? Er hat dann geheiratet und war immer noch als Sklavenhändler unterwegs. Man muss sich ja bedenken, zu der Zeit war Sklaverei legal. Das heißt, es war normal, das war ein normales Geschäft. Du konntest dein Geschäft eröffnen als Sklavenhändler, weil das war nichts Schlechtes, nichts. Die Leute haben das einfach nicht so empfunden. Und du musst dir überlegen, dass in den 400 Jahren Sklaverei, man schätzt ungefähr 12 Millionen Afrikaner verschleppt wurden. 12 Millionen sind angekommen in Übersee. Wie viele gestorben sind auf den Schiffen, wie viele Hunderttausende verreckt sind, ins Meer geworfen worden sind und so weiter, das weiß man gar nicht. Das sind nur die, die angekommen sind. Und während er so auf dem Schiff ist, erkennt er auf einmal, was für ein Verbrechen diese Sklaverei ist. Er beginnt ein Herz zu bekommen für diese Leute. Und er konnte das nicht mehr aushalten. Es hat ihn so schwer belastet, dass er dann schwer krank geworden ist. Und als er wieder genesen ist, hat er das aufgegeben, die Seefahrt, und hat einen Posten als Zollinspektor angenommen. Und zwar in einer Hafenstadt in Liverpool. Und dort ist ihm dann der Evangelist John Whitfield begegnet. John Whitfield war ein Zeitgenosse von John Wesley, der dann die Methodistenbewegung gegründet hat. Und er ist ein begeisterter Schüler von diesem John Whitfield geworden und wollte dann Pastor werden, aber es hat ihn keiner genommen. Der Erzbischof von York hat ihm gesagt, er ist ungeeignet, er kann ihn nicht brauchen. Und er ist aber dran geblieben, hat nicht aufgegeben und im Alter von 40 Jahren ist er vom Bischof von Lincoln als anglikanischer Pfarrer ordiniert worden und hat dann 1964 zuerst als Hilfsprediger und dann als Pfarrer in Olney, 64, eine Gemeinde übernommen, die dann auch gewaltig gewachsen ist. Nach 18 Jahren dort ist er dann berufen worden als Rektor von St. Mary's Woolnoth in London, wo er 28 Jahre gedient hat. Und in einem dramatischen Nachtgespräch hat er dort auf diesem Institut mit einem jungen, ehrgeizigen, leidenschaftlichen Parlamentarier diskutiert und hat ihm nahegelegt und hat diesen Mann überzeugt, dass Sklaverei was Schlechtes ist. Und dieser Mann war hin und her gerissen, weil er gewusst hat, wenn er als Parlamentarier gegen die Sklaverei aufsteht, dann wird er wahrscheinlich seinen Job verlieren, er wird geächtet werden, die Leute werden gegen ihn sein, seine Karriere ist zu Ende. Aber dieser junge Mann, der hat William Wilberforce geheißen, schreibt am Tag nach diesem Gespräch in sein Tagebuch: Der allmächtige Gott hat mir zwei Ziele gesetzt. Die Unterdrückung des Sklavenhandels und die Änderung der Sitten in unserem Land. Und John Newton, der ehemalige Sklavenhändler, der Wilberforce und einige evangelikalen Leute haben begonnen, gegen diese Sklaverei anzukämpfen im Parlament. Sie sind verachtet worden, sie sind verspottet worden. Man hat sie sogar mit irgendwelchen Schimpfnamen belegt. Und er selber, der John Newton, hat dann im Parlament erzählt, wie es auf diesen Schiffen zugeht. Es war gesetzlich geregelt, dass jeder Sklave mindestens 40 Zentimeter haben muss, wenn er dort liegt. Und er hat gesagt, sie haben 25 Zentimeter gehabt und waren angekettet dort. Sie sind wie Löffel nebeneinander aufgereiht, diesem Schiffraum gelegen, und da könnt ihr euch vorstellen, dass viele, viele Leute das nicht überlebt haben und elendlich zugrunde gegangen sind. Bis ins 82. Lebensjahr hat dieser John Newton weiter unermüdlich gepredigt, obwohl er fast erblindet war. Er hat dann gesagt: Mein Gedächtnis wird immer schlechter, aber das weiß ich, dass ich ein großer Sünder bin. Und Jesus ein großer Retter. Er ist dann am 21. Dezember 1807 gestorben. Und auf seinem Grabstein wurde hinaufgeschrieben: John Newton, Pfarrer, einst ungläubig und liederlich, im Dienst der Sklaverei in Afrika, wurde durch die reiche Gnade des Herrn und Retters Jesus Christus gerettet, erneuert, vergeben und berufen, den Glauben zu predigen, den er lange Zeit zu zerstören versuchte. Eine gewaltige Geschichte. 1908, ein Jahr nach seinem Tod, wurde im Parlament in England beschlossen, dass die Sklaverei nicht mehr in England praktiziert werden darf. Und fast 25 Jahre später, 1833, kurz nach dem Tod von Wilberforce, ist die Sklaverei in allen Kolonien abgeschafft worden. Ich finde es so eine berührende Geschichte, die uns aufzeigt, dass groß diese Gnade Gottes ist. Was für einen gigantischen Gott wir haben. Ein Gott, der heilig ist. Ein Gott, an dem es nichts Böses gibt. Ein Gott, dem diese Sünden ein Gräuel sind. Ein Gräuel. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ja, ja, okay. Sondern sie tun ihm zutiefst weh, wenn man das so ausdrücken kann. Und dieser Gott schickt kein Feuer, löscht die Leute nicht aus, bringt sie nicht um. Ich denke, dass von diesen Sklaven, die er transportiert hat, viele ihn umbringen wollten. Und dann gibt es diesen Gott, der das, was unwürdig ist, das, was nichts ist, das, wo jeder sagt, da kannst du nichts machen draus. Im Gegenteil, jemanden, der völlig unfähig ist und verwendet einen Sklavenhändler, um die Sklaverei abzuschaffen. Was für ein gewaltiger Gott. Sorry, das beim Vorbereiten hat es mich schon sehr angesprochen, aber nicht so. Aber was für ein gewaltiger Gott. Wie kann da noch ein Mensch sagen, mit mir kann Gott nichts tun? Wie kann ein Mensch sagen, meine Sünden sind zu groß oder was ich erleben musste, ist zu schwer oder was, durch was ich durchgegangen bin, ist zu traumatisierend? Wenn du solche Leute anschaust, denen Gott begegnet in seiner Gnade. Und diese Gnade ist heute noch genauso da, wie sie damals vor 200 Jahren war. Und diese Gnade wird immer da sein. Er ist ein Gott der Gnade. Der Gott, dein Herr, gnädig, heißt es im Alten Testament, als er dabei bei Mose vorbeizieht und Mose ihn so eine Art von hinten anschauen darf. Gnade ist was ganz Außergewöhnliches. Im Hebräischen ist es dieses Wort Chen. Das bedeutet, eine stärkere Person kommt einer Schwachen zu Hilfe, gibt ihm seine Gunst. Es ist genau das, was Gott macht. Er, der Herr von Himmel und Erde, begegnet jedem Menschen, egal wo er ist. Und wenn du im Schweinestall lebst, hat Gott ein Herz für dich. Und wenn du in der Prostitution lebst, hat Gott ein Herz für dich. Übrigens, die Sklaverei ist nicht vorbei. Ich habe vor einiger Zeit eine Statistik gelesen, dass sie sagen, dass alleinig in der Europäischen Union, in Europa, ungefähr 400.000 Sexsklaven leben. Das sind die offiziellen Zahlen. Leute, die gezwungen werden, in Prostitution und Menschenhandel. Mit Prostitution und Menschenhandel. Ein anderes Wort ist Charis, das ist eine Liebestat, das heißt aus Liebe tätig werden. Weißt du, Gott ist nicht am Himmel gesessen und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, um Gottes Willen, geht's denen dreckig da unten? Bin ich froh, dass ich nicht da unten bin. Wenn wir ehrlich sind, es gibt manchmal Situationen, wo ich mir denke, bin ich froh, dass ich da leben darf und nicht woanders. Oder? Viele von uns denken wahrscheinlich so. Und das ist Gnade. Aber Gott hat nicht so gedacht. Gott hat nicht gedacht, Gott sei Dank lebe ich nicht auf diesem Planeten, wo es so zugeht. Sondern er ist aus Gnade Mensch geworden, auf diesen Planeten gekommen in Jesus Christus. Der Hebräer sagt, er hat seine göttlichen Rechte aufgegeben. Er war bereit, am Kreuz zu sterben, die Dinge für uns auf sich zu nehmen. Und ich glaube, sein Todeskreuz war nicht das Schwierige für Jesus Christus. Aber was der absolute Horror für ihn gewesen sein muss, ist auf einmal die ganze Sünde der Welt aufgeladen zu bekommen. Das ist der Grund, warum er Blut geschwitzt hat in Gethsemane. Nicht, weil er sterben musste, es hat er sein ganzes Leben gewusst, dass er sterben wird. Aber dieser Moment, wo er am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil die Sünde von Gott trennt. Das war der Moment, wo ich glaube, so einen Moment gibt es nicht wieder in der Geschichte. der Menschheit und von Gott. Dieses Wort Charis im Neuen Testament drückt auch so eine Gottes tiefe Zuneigung aus, sein Wohlwollen, seine unverdiente, bedingungslose Liebe. Das hat dieser John Newton erlebt, der gesagt hat, ich weiß, was ich für ein Sünder bin, aber ich weiß, was er für ein großer Retter ist. So ein großer Sünder kann ich gar nicht sein, dass nicht er größer ist in seiner Gnade und in seiner Rettung und in seiner Erlösung. Diese Gnade steht allen Menschen zur Verfügung, aber es bedarf der Annahme durch uns Menschen. Es ist ein Geschenk. Du wirst nicht ein Kind Gottes, weil du getauft worden bist. Du wirst nicht Kind Gottes, weil du in einer Kirche oder in einer Gemeinde bist. Du wirst Kind Gottes, indem du dieses Gnadengeschenk für dich in Anspruch nimmst und sagst, Herr, danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Danke, dass deine Gnade größer ist wie meine Vergangenheit, wie alles Schlimme, was passiert ist. Danke, Herr, dass du trotz meiner Vergangenheit eine gute Zukunft für mich hast. Denn ich weiß, welche Pläne ich für euch habe, sagt Gott im Jeremia 29, 11. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Das ist sein Ziel für dich und für mich. Gottes Gnade erlöst und macht frei. Lass uns miteinander noch hineinschauen in ein paar Bibelstellen aus dem Römer 5 und Kapitel 5 und Kapitel 6. Schauen wir, wie weit wir kommen. Aber da spricht der Paulus auch über diese Gnade Gottes und was sie bewirkt in uns. Diese Gnade bewirkt nämlich nicht nur Rettung, diese Gnade befähigt zu einem völlig anderen Leben. Vor kurzem ist gelesen, was mir auch so angesprochen hat, da ist gestanden, Gerechtigkeit heißt, ich bekomme, was ich verdiene. Barmherzigkeit heißt, ich bekomme nicht, was ich verdiene. Aber Gnade heißt, ich bekomme, was ich nicht verdiene. Das ist viel mehr wie Gerechtigkeit, viel mehr wie Barmherzigkeit, sondern weil Gott uns nicht nur erlöst, uns nicht nur vergibt unsere Sünden, sondern uns in ganz eine andere Position setzt, nämlich als sein Sohn, seine Tochter, als ein Erbe Jesu Christi. Jesus selber sagt, der Paulus zitierte da im Epheserbrief, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, halt nagelt es mich nicht fest, wo er sagt, was sagt er? Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Dass wir, genau, Erben, alles, was Gott Jesus Christus gegeben hat, gehört uns. Das ist Teil dieses Segens von Abraham, das ist Teil dieses Austausches am Kreuz. Jesus hat gesagt, ich nehme alles von dir, den ganzen Mist. Und der Paulus ist sich dessen bewusst und er sagt, er erachtet alles als Dreck, was da früher war, im Vergleich zu dem, was Gott getan hat und was vor ihm liegt. Er schaut voller Zuversicht auf das, was da kommen wird, selbst wenn es jetzt im Moment schwer ist. Und der Paulus hat es beileibe nicht einfach gehabt. Er weiß, es kommt der Tag, wo Jesus Christus wiederkommt und wo er mit ihm in seiner Herrlichkeit leben und regieren wird. Und jeder, der ein Kind Gottes ist und wo der Jesus Christus als seinen Herrn hat, das heißt sein Leben ihm anvertraut, aber auch danach lebt, der hat diese Gewissheit, dass er das auch hat. Und darum kann ich fröhlich leben in einer schwierigen Welt. Darum kann ich fröhlich in die Zukunft schauen, darum kann ich mich aufs Alter freuen, weil ich sage, es ist jeden Tag einen Tag weniger, bis ich meinen Herrn sehe. So wie beim Militär, oder? Da macht man auch die Lage, die Stricheln. Das heißt nicht, dass wir abtreten wollen. So, lass uns hineinschauen im Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, und dieses Gerecht ist jetzt was anderes, wie was ich vorher mit Gerechtigkeit gesagt habe, das ist diese dieser Status, den Gott uns gibt, weil Jesus für unsere Sünden bezahlt hat. Haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir werden sie nicht sehen, wir werden sie nicht staunen darüber, sondern wir werden teilhaben an dieser Herrlichkeit. Wir werden Teil dieser Herrlichkeit sein. Der Kolosser sagt, dass Jesus Christus uns im Triumphzug mitführt, den er über alle finsteren Mächte gehalten hat, als er sie besiegt hat. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden durch Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn wir haben freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Was ist die Grundlage deines Lebens? Ist die Grundlage deines Lebens, Gott hat mir so viel vergeben, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich ihm beweise, dass ich es wert bin. Wir sagen das so leicht, nein, aber ich sage euch eines, das steckt tief in uns drin. Ganz tief. Irgendwie hat der Mensch, die gefallene Schöpfung, das Bedürfnis, sich selber zu lösen. Also zumindest mitzuwirken, zumindest irgendwie einen Anteil zu haben und zu sagen, na, ich bin doch nicht ganz so schlecht, wie die Bibel über die Menschheit sagt. Und zwar, bevor ich mich bekehrt habe. Noch einmal. Die Bibel sagt nicht, das ist alles grauslich und schlimm auf der Erde, lass uns nichts mehr damit zu tun haben, sondern die Bibel beschreibt diesen Zustand der Verdammnis. Okay? Das heißt nicht, dass es da draußen nicht gute Menschen gibt und so weiter, die nach bestem Wissen und Gewissen leben, aber das ändert nichts, dass sie verdammt sind, wenn sie nicht diese Gnade in Anspruch nehmen, die Jesus für sie hat. Und wenn du diese Gnade schon mal für dich in Anspruch genommen hast, aber aus irgendeinem Grund sie wieder verloren hast, kannst du jederzeit zurückkehren zu dieser Gnade. Ihn um Vergebung bitten und er tut's gerne. So wie der Vater des verlorenen Sohnes ihm mit Freude entgegengelaufen ist, ein Fest gefeiert hat, ihn umarmt hat und nicht mit dem Zeigefinger da gestanden ist. Genauso ist unser Gott. Das hat dieser John Newton erlebt. Auf diesem Schiff, wo er gewusst hat, jetzt ist es aus und wer weiß, was danach kommt. Er hat gewusst, für mich gibt es nur, was die Menschen als Hölle bezeichnen und sonst nichts. Und Gott begegnet ihm. Wie nehmen wir die Gnade für uns in Anspruch? Wie können wir aus Gnade leben? Was heißt es, aus Gnade leben? Jemand eine Idee?
Dass ich mich festhalten an dem, was nicht gut war, sondern das in Anspruch nehmen, was Jesus uns zusagt. Mhm. Das ist nicht so einfach, jeden Tag neu.
Gnade heißt, das, was der John Newton sagt, ich weiß, dass ich ein großer Sünder bin, aber ich weiß, dass Jesus ein großer Retter ist. Gnade heißt, die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen, dass Gott größer ist wie meine Probleme, mein Minderwert, meine Abhängigkeiten, meine Sünden, was auch immer. Und das ist ein Prozess, okay? Das heißt nicht, ich wäre von neuem geboren, ich nehme Jesus Christus an, jetzt ist alles gebonkt, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, wo wir mehr und mehr in das Bild Jesu verwandelt werden und Gott ist sich dessen bewusst. Er ist nicht enttäuscht, wenn du mal sündigst oder völlig aus dem Haus gehst. Also vor dir hätte ich das nicht gedacht, alle anderen, aber du. Er weiß es. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus in allem versucht wurde, wie wir. Und darum haben wir einen hohen Priester, der weiß, wie es uns geht. Der weiß, was das für ein bescheidenes Gefühl ist. wenn du sündigst, wenn du mit Dingen kämpfst und die nicht los, noch nicht losgeworden bist. Aber Gnade heißt, ich nehme immer wieder diese Verheißung Gottes in Anspruch, dieses Versprechen Gottes, diese Zusage Gottes, dass seine Gnade größer ist wie die Sünde. Denn dort, wo Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger, heißt es im Kapitel 5. Heißt diese innere Entscheidung, ich verlasse mich nicht auf mich und mein Fleisch, sondern ich verlasse mich auf Jesus Christus. Paulus sagt, er beurteilt nicht einmal sich selber, sondern er beurteilt sich aus dieser Sicht Gottes heraus, aus dieser Gnade, die Gott ihm geschenkt hat, weil er ist der geringste aller Apostel. Er ist der Apostel, der die Gemeinde verfolgt hat, der Leute umgebracht hat, der sie ins Gefängnis geschmissen hat, auspeitschen lassen hat. Und trotzdem sagt er, Gottes Gnade ist nicht vergeblich an mir gewesen. Wie kann Gottes Gnade vergeblich sein? Wenn ich eben zwar ein Kind Gottes geworden bin, aber dann immer noch denke, dass meine Vergangenheit oder meine Fehler größer sind wie Gott. Und dass Gott bei allen was tun kann, aber bei mir nicht. Es braucht manchmal Geduld, es geht manchmal nicht alles sofort und schön, wenn das so wäre. Aber auch da ist es Gnade, weil wenn wir auf Jesus Christus schauen, 2. Korinther 3,18, wenn wir, oder 1. Korinther, irgendwo, 1. oder 2. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir in sein Ebenbild verwandelt, indem wir uns saumäßig anstrengen. Oder? Steht das so drin? Werden wir verwandelt durch den Heiligen Geist. Und auch diese Verwandlung ist Gnade. Seine Gnade ist so groß, dass, und jetzt sage ich es relativ brutal und bitte ordnet es richtig ein. Ich habe gesagt, es ist ein Prozess, wir sind auf dem Weg, wir alle machen Fehler, wir alle sündigen, wir alle fallen immer wieder mal zu kurz. Aber wir haben keine Ausrede, da drin zu bleiben. Du kannst nicht eines Tages, wenn du vor Jesus Christus stehst und sagen, du, bei mir war es halt nicht möglich. Mein Leben konnte dich nicht ändern. Ja, das stimmt, ich kann mein Leben nicht ändern. Aber er ist groß genug und seine Gnade ist groß genug, dass er uns ändert. Seine Liebe ist groß genug zu uns, dass ich alles loslassen kann und ablegen kann und diese Wahrheit in Anspruch nehmen. Wir haben darüber geredet bei Detox Your Mind, okay? Das ist ein wichtiger Prozess in dem, dass ich meine Gedanken erneuere mit der Wahrheit Gottes. Gnade erlöst und macht mich frei. Vers 9 heißt dann, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, das heißt, dass er für unsere Sünden gestorben ist, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Ich muss mich vor Gott nicht mehr fürchten, weil ich gerecht bin vor ihm, weil ich sein Kind bin, weil er mich liebt und auch darauf wartet, bis ich einmal schlussendlich heimkomme zu ihm. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind, wo Christus auferstanden ist und lebt. Der Paulus sagt, Jesus Christus ist für diesen John Newton gestorben, lange bevor er geboren war. Jesus ist für ihn gestorben, als er noch geflucht und gemault hat und Menschen umgebracht hat und furchtbare Dinge getan hat. Und der Paulus sagt, hey, hoch, doch einmal, mach dir doch das bewusst. Wenn jemand bereit ist, für so jemanden zu sterben, um wie viel mehr steht dann diese Gnade denen zur Verfügung, die ihr Knie beugen, diese Gnade in Anspruch nehmen und Kinder Gottes werden. Im Römer 8 heißt es noch, darum gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, weil sein Blut uns gerecht gemacht hat. weil sein Blut uns gerecht gemacht hat. Wir sind aus Gnade errettet, das hat jeder verstanden, oder? Wir sind gerettet worden, nicht weil irgendein Hokuspokus oder was passiert ist, oder ein Engel erschienen ist, oder wenn die Gänsehaut den Bücken rauf und runter, das kann eine Nebenwirkung sein. Wir sind gerettet worden, indem wir geglaubt haben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und gesagt hat, ich nehme das an. Und genau so können wir auch in der Gnade leben. Manchmal werden wir aus Gnade errettet und versuchen dann aus Werken zu leben, gerecht zu werden. Aber das ist nicht der Weg, den Jesus Christus für uns vorgesehen hat. Paulus sagt, es gibt drum jetzt einen anderen Weg des Lebens. Nicht durch Einhaltung des Buchstabens, sondern indem wir den Heiligen Geist haben und aus dem Heiligen Geist heraus leben. Ach, Gott ist so gut. Seine Gnade erlöst und macht uns frei. Lesen wir noch ein paar Bibelstellen und dann kommen wir zum Schluss. Im Vers 15 sagt Jesus, der Paulus, da spricht er vom Adam, vom alten Adam und stellt Jesus und den alten Adam gegenüber. Und er sagt, denn wenn die Verfehlungen eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. Gottes Gnade reicht für die ganze Menschheit. Und er möchte auch, dass jeder rettet wird. Die Frage ist, beuge ich mein Knie vor ihm und bin ich bereit, dass er der Herr ist in meinem Leben? Das, was die Gnade Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf viele Verfehlungen oder zahllose, führt zum Freispruch. Weißt du, wie es bei uns ist? Ich weiß, in Amerika ist dieses Gesetz, wenn du für ein Verbrechen freigesprochen bist, kannst du nicht mehr für dasselbe Verbrechen angeklagt werden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht täusche ich mich da, ich habe es so im Kopf. Aber wenn der Fall, für einen anderen natürlich, aber für den Fall, wenn du da freigesprochen worden bist, dann gilt es. Und wenn Jesus dich freispricht, dann gilt es für alle Ewigkeit. Indem ich weiterhin diese Gnade für mich in Anspruch nehme und er der Herr in meinem Leben ist. Durch Jesus Christus werden jetzt die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wie herrsche ich in diesem neuen Leben? Wie kann ich in der Kraft der Gnade herrschen? Indem ich die Wahrheit Gottes für mein Leben annehme. Wenn ich mit Sucht kämpfe, dann darf ich wissen, Jesus Christus hat mich freigemacht. Und ich setze mein ganzes Vertrauen in ihn, bis ich frei bin von dem Zeug. Wenn du mit Jähzorn kämpfst, dann hat Jesus Christus dir den Geist der Sanftmut gegeben. Das ist eine Frucht des Geistes. Und ich darf das in Anspruch nehmen und sagen, Herr, reinige mich, hilf mir, dass ich das loswerde. Ich will es loswerden. Das ist nicht Teil meiner neuen Schöpfung. Denn Gott hat mich neu geschaffen. Ich bin von Neuem geboren worden. Versen 20 haben wir schon geredet. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkt, schau den John Newton an, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die von Gott so verändert wurden, auf eine unglaubliche Art und Weise. Ich lese noch die letzten Stellen im Kapitel 6. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus, dass wir frei sind, dass wir in der Gnade leben? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Niemals! Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Der Paulus sagt, betrachtet euch oder haltet euch der Sünde für gestorben. Das ist ein Teil von dieser Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich bin der Sünde gestorben, ich kann trotzdem noch sündigen, aber eigentlich ist es nicht mehr mein Wesen, meine Natur. Okay? Das ist so ähnlich, wie wenn du im Winter durch die Landschaft laufst und du schaust dich um und es ist wunderschön und auf einmal hat es Platsch! Und du stehst da mitten im Gatsch von oben bis unten vollgespritzt. Was ist deine Reaktion? Hoffentlich nicht, um Gottes Willen, ich bin Dreck. Du gehst nach Hause, schmeißt die Kleidung in die Waschmaschine, duschst dich und du bist trotzdem noch du, oder? Wenn du zu McDonald's gehst und einen Hamburger isst, bist du noch kein Hamburger. Es ist nicht dein Wesen. Und genauso ist es mit der Sünde. Ich kann mit der Sünde in Gart steigen und erschrecken, denke, um Gottes Willen. Aber dann gehe ich zu Gott, gebe meine Kleider, schmeiß mich unter seine Dusche und bin wieder neu und rein und weiß gewaschen. Und er nimmt mich in die Arme und er sagt nicht, hey, das ist jetzt aber zum 10. Mal passiert, gell? Hast du dir überlegt, was das kostet, das Zeug waschen? Geht's dir noch gut? Passt ein bisschen auf, wenn du laufst. Er nimmt dich von ganzem Herzen an. Und jedes Mal, wenn du sündigst, ist es für Gott wie das erste Mal. Weil er diese Sünde auslöscht. Da gibt es keinen Rekord, da gibt es keine Aufzeichnungen. Für jede Sünde, wo du um Vergebung gebeten hast, die existiert nicht mehr. Halleluja. Wir haben einen Gott, der wunderbar und herrlich ist, voller Gnade. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, Mann, was bist du für ein Gnadenmensch? Mach dir das bewusst. Und diese Gnade bewirkt eine Dankbarkeit im Herzen, diesem großen Gott gegenüber. Und aus dem heraus dürfen wir leben. Amen. Lass es ein Jahr von Gnade sein in deinem Leben. Lass uns in dieser Gnade bleiben und immer wenn der Feind was anderes versucht, hausch ihm eine auf die Goschen. Du sagst, die Wahrheit ist, das ist das, was mein Herr sagt. Und seine Gnade ist mehr genug als genug für mich. Lass uns beten. Oh Lord Jesus. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott von Gnade bist. Und wir danken dir so sehr, dass deine Gnade viel größer ist wie jede Sünde und alle Schlechte und Böse. Herr, ich bete, dass du uns wieder neu bewusst machst, was es heißt, dass wir aus Gnade errettet sind und aus Gnade leben dürfen. Herr, ich bete, dass wir in dem Jahr uns bewusst sind, was für ein Geschenk es ist, jeden Tag auf dieser Erde zu sein, weil du ihn uns gegeben hast. Und was es für ein Geschenk ist, zu wissen, eines Tages bin ich bei dir, Herr. Und es lohnt sich festzuhalten und dran zu bleiben, weil die Belohnung wird unendlich groß sein. Das kann sich keiner von uns vorstellen. Wenn wir eines Tages vor ihm stehen und wirklich erkennen, was es heißt, erlöst oder verdammt zu sein. Wenn es uns dort nicht schuppen, jetzt können wir es erahnen. Aber dann wird es uns wie Schuppen von den Augen fallen, wir werden denken, jede Minute hat sich rentiert, da dran zu bleiben und festzuhalten. Und ich bete, Herr, lass es ein Gnadenjahr sein für uns. Lass es ein Jahr sein, wo wir nicht von den Umständen regiert werden, sondern von dieser tiefen inneren Gewissheit, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Königskind und ich habe eine gewaltige Zukunft vor mir. Und die momentanen Schwierigkeiten, selbst die kann ich durch Gnade überwinden, weil der Heilige Geist in mir lebt und mir beisteht. Vater, überführ uns auch, wo andere Gedanken in unserem Kopf sind, andere Dinge in unserem Herzen sind. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt mal so aufmerksam machst, wenn sich so alte Dinge einschleichen. Wo es klingelt einfach in unserem Kopf. Und wir sagen, ups, hey, das ist nicht, wer ich bin. Sondern ich bin ein Kind Gottes. Und wenn wir mal hineintapsen, Herr, in den Pool dieser Welt, dann danke ich dir auch, Herr, dass wir nicht verzweifelt sind, nicht unter Verdammnis kommen, sondern zum Papa laufen mit freiem Herzen und sagen, oh Papa, mach mich wieder sauber. Danke, Herr, dass du das tust. Und Herr, ich bete, dass diese Gnade durch uns hineinstrahlt, auch in diese Welt. Herr, da gibt es so viele Menschen wie ein John Newton, so viele Menschen, die verzweifelt sind, so viele Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Lass diese Gnade auch für sie Hoffnung sein. Und lass dein Licht durch uns in diese Welt hineinstrahlen. Auf das erwarten wir für dieses Jahr, Herr. Und wir danken dir, dass es ein gutes Jahr wird, weil du ein guter Gott bist. Amen.